SBS in deutscher Sprache.
Ja, wir wandern hier dem schönen Yarra-Fluss entlang und wir, das bin ich, Christian und Sebastian Kaiser, Sportreporter bei der Bild-Zeitung in Deutschland. Herzlich willkommen bei SBS.
Ja, danke für die Einladung.
Und herzlich willkommen natürlich in Melbourne. Melbourne zeigt sich von der prächtigsten Sorte. Also es ist Montagnachmittag, blauer Himmel, die Sonne strahlt. Das ist doch schön, nicht? Dem Winter entfliehen.
Das ist traumhaft vom Wetter her. Allerdings soll ja der Yarra-Fluss, der soll ja hier sehr dreckig sein, habe ich mir sagen lassen vor 3 Jahren, als Angie Kerber reingesprungen ist. Da war das, glaube ich, die größere Schlagzeile, dass der Fluss so schmutzig ist, als dass Angie Kerber dann hier die Australian Open gewonnen hat. Aber prinzipiell ist es ja richtig, dass das Wetter in Deutschland nicht so toll ist. Ne? Also unabhängig von den Schneemassen. Ich wohne in Berlin, da wissen wir nicht mehr, was Schnee ist. Also da haben wir schon seit Jahren keinen mehr gehabt. Was ich auch gut finde, ich hasse Winter, ich hasse Schnee und ich hasse Kälte und auch Regen. Und deswegen ist es gut, hier zu sein und es macht riesig Spaß und alle Jahre wieder ist die Vorfreude dann da, dass man hier Australian Open machen kann und eben ja, tolles Wetter hat.
Das wievielte Mal jetzt für Sie persönlich?
Also bei den Australian Open an sich das 3. Mal.
Ist das so der Schokoladenjob, also um den reißen sich alle, das erste Grand Slam Turnier in Australien?
Schokoladenjob in dem Sinne, dass ich den Beruf im Grunde genommen tatsächlich liebe und den ergriffen habe, um zu reisen. Das war der ursprüngliche Grund. Also ich komme aus dem Osten und da gab es im Grunde genommen nur 2 Möglichkeiten, vor dem 65. Lebensjahr mal den Westen zu sehen. Und das war als Leistungssportler oder als Journalist. Das Leistungssportler-Dasein haben meine Eltern mir früh zerstört, nachdem ich mit 3 Jahren gecastet wurde als Schwimmer. Aber die schon geahnt haben, was dann so kommen möge und gesagt haben, nö, mein Kind wird nicht gedopt. Und die andere Sache hatte ich verdrängt und nicht gesehen, dass ich wahrscheinlich gar kein Reisekader geworden wäre, wenn ich Journalist geworden wäre in der DDR, weil meine gesamte Familie im Westen war, außer meiner unmittelbaren Familie. Und deswegen wäre es, glaube ich, für mich schwierig gewesen, da überhaupt reinzukommen. Aber das habe ich natürlich als Kind nicht überrissen, das ist ganz klar.
Geboren sind Sie in Sachsen, nahe Zwickau, eine kleine Ortschaft, nicht wahr?
Richtig, Merane, die Ortschaft mit der berühmtesten Straße des Ostens, der ehemaligen DDR, mit der steilen Wand. Wer das googeln möchte, das ist also ein Anstieg, der auf 300 Metern 12% nach oben geht. Und das sind in den 50er Jahren und 60er Jahren die Friedensfahrer drüber gefahren, dann 1980 nochmal, dann wurde die Straße alles Kopfsteinpflaster. Marode, fiel auseinander, wurde nach der Wende wieder toll instand gesetzt und ist dann auch Gastgeber der Deutschlandtour gewesen. Da ist also auch Jan Ulrich drüber gefahren und Erik Zabel und wie sie alle heißen. Also als die Deutschlandtour in den 90er Jahren gab, ist die auch da drüber gegangen. Die Frauen fahren heute noch drüber mit der Thüringen-Rundfahrt, eine der besten Rundfahrten der Welt. Die fahren heute noch drüber. Also insofern im Osten ist Merane schon eine richtige Nummer. Hat übrigens auch mal eine super Fußballmannschaft gehabt. Die waren mal die Nummer 4 im Osten 1949, 50. Da waren sie in der Oberliga mal 9. und davor in der Ostturnmeisterschaft 4. Also das waren die Glanzzeiten des DDR-Fußballs, des Meraner Fußballs und deswegen ist die Stadt auch relativ bekannt.
Stichwort Fußball. Ich habe erfahren, dass Sie in Ihrer Jugend ganz großer Dynamo Dresden-Fan waren.
Das ist richtig, was eigentlich gar nicht so nahe liegt, weil wie gesagt, Karl-Marx-Stadt, das heutige Chemnitz, bei mir nur 40 Kilometer entfernt war oder von Merane entfernt ist. Und in Merane, wo ich geboren wurde, wurde auch Ingo Hertzsch geboren, wer den noch kennt, Nationalspieler, Hamburger SV und so weiter. Der ist aus Merane, Richard Hofmann, eine Ikone der 30er Jahre, 24 Länderspiele, 25 Tore, auch König Richard damals genannt, auch ein Riesenstürmer gewesen. Die beiden kommen aus Merane, die beiden Nationalspieler und insofern ist das ein bisschen komisch, dass ich dann Dresden-Fan geworden bin.
Die waren ja sehr erfolgreich, so in den 70er Jahren im Europacup damals, wie das hieß.
Ja, ich kenne sie erst seit den 80ern, weil ich eben erst 75 geboren bin und demzufolge erst so mit 9 oder 10 Jahren mich angefangen habe, für Fußball zu interessieren. Und ich habe mal die Erfahrung gemacht, man interessiert sich oder man wird Fan meist von dem Verein, der in dem Jahr, an dem man beginnt, für Fußball zu interessieren, Meister wird. Und das war bei uns jetzt nicht so, weil wir hatten damals einen Serienmeister, der immer Meister werden musste mit dem BFC Dynamo, mit dem Stasi-Club. Aber Dresden war immer Zweiter. Und das war eben dann die Sympathie derjenigen, die praktisch so ein bisschen Opposition sein wollten. Und das war so ein Ventil, wo man das so ein bisschen rauslassen konnte, dass man eben dann auch mal in Anführungsstrichen gegen den Staat war, indem er eben dann Dynamo Dresden war, obwohl Dynamo Dresden natürlich die Polizeimannschaft war, also auch Ministerium des Innern. Im Grunde genommen waren sie beide eins, aber der eine im Stasi-Club, der andere Polizei. Und ja, so ist das gekommen, dass ich dann Dynamo Dresden-Fan war. Und es waren nur 100 Kilometer, um mal zu einem Spiel zu fahren. Und ja, das hat sich an den Bundesliga-Zeiten fortgesetzt und mitgelitten mit Dynamo, mitgefeiert mit Dynamo gegen Rapid Wien. 3-0 Hinspiel, 0-5 Rückspiel, gelitten 85. Dann ein Jahr später 2-0 gegen Uerdingen. Hinspiel gewonnen, 3-1 zur Halbzeit in Uerdingen geführt, also 5-1 insgesamt und dann noch 3-7 verloren. Also mal als Dresden-Fan schon einiges durchgemacht, den Absturz dann nach der Wende, wo die Lizenz entzogen wurde, die Viertliga-Jahre. Also als Dresden-Fan ist man schon mächtig gebeutelt.
Sie hören SBS Radio am Montagabend mit einem Gast. Wir sind hier auf einem kleinen Spaziergang in Melbourne am Yarra-Fluss. Wunderbares Montagnachmittag-Wetter. Blauer Himmel. Sebastian Kaiser, so heißt der Mann, und er ist ganz leidenschaftlicher, ich glaube, man merkt's, Sportjournalist bei der Bild-Zeitung in Berlin. Gab es so etwas wie eine Bild, wie eine Regenbogenpresse in der DDR?
Nein, nein. Also kann man auch jetzt nicht mehr dazu sagen, weil es eben schlicht und einfach keine gab, nicht mal annähernd. Also es gab eben diese Zeitungen, diese Bezirksorgane, wie die hießen, die waren alle von der SED, von der Führungspartei praktisch vereinnahmt, und die Verlautbarungen oder die Artikel, die da drin standen, die wurden vorgegeben, und die standen in jeder Zeitung standen wortgleich dieselben Artikel, und wer dann abends die Nachrichten gesehen hat, die aktuelle Kamera um 19.30 Uhr, haben nicht sehr viele gesehen, aber die es gesehen haben, die haben dann im Grunde genommen am Abend das gehört oder haben am nächsten Morgen das wortgleich gelesen, was sie am Abend in den Nachrichten gehört haben. Und da durfte auch nichts geändert werden. Also das wurde so vorgegeben, und danach musste eben dann die Zeitung auch aufgebaut werden. Also das sind Geschichten, die eben damals so waren. Und dann gab es natürlich von den anderen, von den sogenannten Blockparteien, die hatten auch ihre Zeitungen, ihre eigenen, aber da war es genauso. Das wurde auch zentral vorgegeben, und der Titel von Erich Honecker oder davor Walter Olbricht und wie sie alle hießen, die mussten eben wirklich davor auch so stehen, egal ob das die Zeitung der CDU war, ob das die Zeitung der LDBT oder der NDBT oder der Bauernpartei war, das musste halt so da drin stehen. Und ja, da war relativ wenig Spielraum. Im Sport war es übrigens anders. Im Sport da hatte man schon die Möglichkeiten, ein bisschen zu variieren. Es gab mal die gibt es auch noch, die Junge Welt hieß die. Das war praktisch die Zeitung der FDJ, des DDR-Jugendverbandes. Und die hatten eine Sportredaktion, die hat sich richtig was getraut. Also die hatten zum Beispiel mal, das war auch Anfang der 80er Jahre, ich glaube 82 oder 83 muss das gewesen sein, das sind alle DDR-Mannschaften, 5 waren es, 3 im UEFA Cup, einer Europa Cup der Landesmeister, einer Pokalsieger Cup, rausgeflogen in der ersten Runde. Und da haben die Seite weiß gelassen und haben nur hingeschrieben, jeder Kommentar übrigt sich. Und das hat für mächtig viel Wirbel gesorgt. Also es gab so Nischen, da konnte man schon so ein bisschen gegen den Strom schwimmen.
Tolle Geschichte. Ja, zum Journalismus haben Sie dann im Westen, also erst nach der Wende gefunden, Freie Presse, Deutsche Presseagentur, diverse Lokalzeitungen. Wie kamen Sie dann, ich glaube 1998, zur Bild?
Also, dass ich erst nach der Wende zur Zeitung kam, ist natürlich dem geschuldet, dass ich relativ jung damals war.
Sie waren 14.
Und genau, 1994 erst mein Abitur gemacht habe und habe dann aber in den letzten Sommerferien 1993 praktisch schon angefangen, für die Zeitung zu arbeiten, weil ich halt Geld brauchte für eine Abschlussfahrt. Und wir hatten 2 in dem Jahr, meine Eltern wollten nur eine bezahlen. Und wir hatten vorher mal mit der Schülerzeitung, bei der ich gearbeitet habe, so einen Besuch in der Redaktion gemacht, wie hier jetzt gerade bei euch auch. Und da habe ich mich dessen erinnert und habe gesagt, Mensch, das ist doch geil, gehst du mal hin. Dann sind wir da hingegangen und habe gesagt, hier bin ich, könnte ich was machen. Und dann ging das relativ einfach, und man hat sehr, sehr viel Geld für sehr, sehr wenig Arbeit verdient, im Verhältnis gesehen. Und ich hätte 2 Klassenfahrten nach einem Monat machen können. Und dann habe ich mein Studium wieder hinausgeschoben, musste Zivildienst, das gab es damals noch, machen. Und immer wenn ich studieren wollte, kam gerade ein gutes Arbeitsangebot. Und sowas auch mit Bild. Also ich bin 1996 in die zweite Bundesliga eingestiegen, im Fußball damals noch. beim FSV Zwickau für DPA, was Sie gerade schon gesagt hatten. Und bin dann 1998, man lernt ja auch die Kollegen dann kennen und so. Und der eine, der hat eben gesagt, Mensch, ich sitze in Chemnitz alleine bei Bild, aber ich muss ja auch mal 2 Tage pro Woche frei machen. Hast du nicht Lust für mich zu arbeiten? Und habe ich mir das angeguckt, haben wir uns getroffen, haben wir das mit Berlin, mit der Zentrale klar gemacht und seitdem war ich dann im Grunde genommen, ja, seit Sommer 1998, seit August bei Bild und habe eben das, was ich eben vorher für die anderen Zeitungen und für die anderen Medien gemacht habe, eben ab da für Bild gemacht. Damals eben noch im Fußball.
Mussten Sie Ihren Stil total ändern?
Ich glaube, dass der beste Weg immer ist, zuerst zu einer seriösen Zeitung zu gehen und bei mir im Idealfall auch zur Agentur zu gehen und dann zum Boulevard als umgedreht. Es ist so, dass man natürlich Sachen lernen musste, viel kürzer schreiben musste. Ich konnte nicht mehr diese großen Artikel schreiben, sondern in der Kürze liegt die Würze. Das ist tatsächlich ein abgedroschener Spruch, aber der trifft eben nun mal auf den Boulevard zu. Egal, ob das die Krone ist oder in Österreich ist oder eben bei uns eben Bild, muss man natürlich den Stil umstellen. Man steigt mit einem Krachersatz ein und wo die seriösen Zeitungen mit der Einleitung fertig sind, da bin ich mit meinem ganzen Artikel schon fertig und die Leute wissen im Grunde genommen schon das Wichtigste, um was es geht. Und das ist natürlich eine Umstellung. Andererseits muss man natürlich auch sagen, deswegen habe ich gesagt, besser den Weg so umgehen, erst seriös, dann Boulevard, also seriös in Anführungsstrichen, dass man natürlich bei der Agentur zum Beispiel lernt, wirklich mit Schlusspfiff fertig zu sein. Das können eine Unmenge, ich würde sogar sagen, die überwiegende Anzahl der Leute, die nie Agentur gearbeitet haben oder Tageszeitung gearbeitet haben, können das nicht. Also wir haben es jetzt hier zum Beispiel beim Tennis gerade, ne? Also wo online auch immer mehr an Bedeutung gewinnt, ne? Wo man sagt, okay, wir müssen schnell sein, schneller als die anderen. Und dann ist es eben tatsächlich so, dass es mir natürlich einfacher fällt als anderen, wirklich, wenn der Matchball gespielt ist, auf den Knopf zu drücken. Und dann ist der Artikel in seiner ersten Version online. So, und das ist dann das, was eben der Redaktion sehr gut gefällt, was für die ein Ziel ist, dass wir eben da genauso schnell sind wie die Agentur, wenn nicht gar noch schneller. Und deswegen ist es natürlich eine Umstellung. Aber wie gesagt, diese Schule hat einem auch viel geholfen, wenn man dann in den Boulevard einsteigt. Das ist einfach so.
Und vom Thema, wie man es angeht, zum Beispiel Angelique Kerber, gestern ausgeschieden. Wie haben Sie jetzt bei der Bild darüber berichtet und wie ist das vielleicht eben anders zu dem, was bei einer in Anführungszeichen seriösen Zeitung dann drinstehen würde?
Das glaube ich gar nicht so sehr, dass das der Unterschied zwischen Boulevard und seriöser Zeitung ist. Ich glaube, alle Kollegen analysieren halt für sich, was ist passiert? Warum ist das so gekommen? Jetzt nicht auf Angie bezogen, sondern generell, wenn irgendein Ereignis ist, warum verliert die Mannschaft 5-0? Warum gewinnen die anderen 1-0? Warum trennt er sich vom Trainer und so? Das ist überall dasselbe. Man analysiert das für sich. Die Form, in die man dann die Analyse packt, ist halt der Unterschied dann. Bei mir ist die, wie gesagt, knapper, wenn der Kollege von der Frankfurter Allgemeinen mit seiner Einleitung fertig ist und ausführlicher, als ich schildert, was passiert ist, bin ich schon mit meinem Artikel fertig, um mich nochmal zu wiederholen. Wie gesagt, und dann guckt man halt, was ist. Und da ist eben, aber das ist bei allen Kollegen gleich. Bin ich jetzt schon länger dabei? Habe ich den Blick über den Tellerrand hinaus? Bin ich im schlimmsten Falle vielleicht sogar Fan und lasse mich davon leiden, was nie passieren sollte? Oder kann ich eben wirklich ganz nüchtern an die Sache rangehen und sagen, okay, das sind jetzt die Ursachen, das könnte passieren. Ich rede noch mit 2, 3 Leuten, die es vielleicht ein bisschen besser wissen müssen, aus dem Umkreis, aus dem näheren Umfeld, aus dem etwas weiteren Umfeld, die einen Blick drauf haben. Also wie gesagt, die Arbeitsweise ist, glaube ich, ähnlich. Es geht dann, wie gesagt, wirklich nur um den Stil, ne? Aber nicht um, dass das jetzt der Boulevard vielleicht ein bisschen anders sieht. Wir sind halt in der Sprache ein bisschen deutlicher, ne? Und gucken eben, was es eben für Möglichkeiten gibt, ein Thema in Bezug zu vorherigen Ereignissen der Person oder des Vereins zu setzen. Ne? Da schauen wir natürlich schon drauf. Aber das machen die anderen auch. Die verpacken das eben nur. Und dadurch, dass es eben nicht so zack, zack, zack geht bei uns, bei den anderen, aber bei uns geht es eben zack, 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 ist das natürlich dann, wirkt es plakativer, es wirkt brutaler, es wirkt, ja, ich weiß nicht, es ist halt einfach, es kommt anders rüber. Obwohl es vielleicht vom Grundton her oder von der Nachricht her an sich dasselbe ist. Ne?
Sie hören SBS Radio auf Deutsch.
Aber die Vorstellung ist ja, dass die Regenbogenpresse vielleicht auch private Dinge des Sportlers, um jetzt beim Sport zu bleiben, zum Thema macht und das analysiert und das vielleicht benennt. Ein fiktives Beispiel, also der Freund macht Schluss kurz vor Matchbeginn und natürlich ist dann die Person nicht so toll drauf und die Bild-Zeitung würde dann vielleicht darüber berichten, nicht?
Na, nicht nur vielleicht, wenn das definitiv so wäre, dann klar. Aber auch da muss ich sagen, da würde die Frankfurter Allgemeine oder die Süddeutsche oder die Agentur auch, würden da auch drüber berichten.
Die würden das?
Die, na, 100 Pro. Also wenn ich jetzt die Agenturen lese in den letzten Tagen, da, das war die reinste Bild-Zeitung. Also die dpa hat geschrieben davon, dass Federer von dem Ordner nicht reingelassen wurde, weil er seine Akkreditierung nicht hat. Und alle solche typischen Boulevardgeschichten hat auch die Agentur aufgegriffen. Also es geht nicht darum, dass wir seriöser werden, in Anführungsstrichen. Es geht darum, dass die Agenturen auch oder auch andere Zeitungen immer mehr auch boulevardeske Themen aufbereiten. Wenn ich eben in Fachportal, sage ich mal, wie Tennisnet nehme, die schreiben eben dann, dass die Svitolina mit dem Gael Monfils zusammen ist und dass das eben vielleicht ihr einen gewissen Auftrieb verleiht und so. Das ist ja nichts anderes als das, was Bild-Zeitung machen würden, wenn wir uns für Svitolina oder Monfils interessieren würden. Ja, also das kann man heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so sehr trennen, weil auch die anderen Medien natürlich mitbekommen haben, dass trotz des Auflagenschwundes wir immer noch die Größten sind und dass natürlich diese Themen, die wir aufgreifen, natürlich die meisten Leute interessieren. Und es ist ganz einfach ein Fakt, dass wir ja nicht umsonst die meistzitierte Zeitung sind und da, ich glaube, den Spiegel haben wir hinter uns gelassen jetzt und abgelöst. Das will schon was heißen. Also da sind wir, glaube ich, schon trotz des Auflagenschwundes, wie gesagt, auf dem richtigen Weg, was eben die Auswahl an Nachrichten angeht und eben natürlich, was diese privaten Dinge angeht.
Facebook, die sozialen Medien, Twitter, das spielt ja bestimmt auch eine Rolle. Also die Sportler, die geben ja auch viel mehr von sich preis, nicht wahr? Und was dann in der Öffentlichkeit da ist, also wenn es auf Facebook gepostet ist, dann nehme ich an, dann ist es bald auch in der Bild-Zeitung.
Wenn es interessant genug ist, warum nicht? Ne? Also wir hatten zum Beispiel auch Bilder von Alexander Zverev, der Fotos gepostet hat mit einer schönen Unbekannten, die dann seine Freundin wahrscheinlich ist oder auch nicht ist, aber jetzt auch oft bei ihm in der Box sitzt und bei den Matches dabei ist. Also natürlich nimmt man sowas dann dankend auf. Und ich habe immer gesagt, die Stasi wäre in vielen Punkten heute arbeitslos, weil es schlicht und einfach jeder von sich aus macht, was früher die Stasi machen musste. Nämlich rausfinden, wo ist denn jemand gerade und mit wem und was machen die. Das wird heute alles von selbst von den Menschen gepostet. Also das ist schon ein Signal. Also das ist natürlich ein Vorteil von vielen, dass ich eben gucken kann, wenn Maria Sharapova ein Foto postet, dann gucke ich vielleicht auf dem Bild, da ertappe ich mich immer dabei, nicht unbedingt auf Maria Sharapova, sondern ich gucke, was sehe ich denn da im Hintergrund? Was hat denn die da für ein Buch auf dem Nachttisch liegen? Ist ihr Bett gemacht? Was für einen Koffer hat die denn und so? Also oft sind bei den Fotos die Sachen interessanter, die man gar nicht vordergründig sieht. Und das macht es für mich interessant. Und das ist eigentlich das Faszinierende. Und ja, es gehört dazu, die Leute zu verfolgen. Aber wie gesagt, auch hier gilt, das machen andere Medien auch. Also es ist kein bildspezifisches Thema. Wir machen vielleicht das ein oder andere Thema dann öfters oder mehr auf, als andere das machen würden. Wenn es bei anderen ein Rand ist, ist es vielleicht bei uns ein Aufmacher. Das kommt schon mal vor. Aber prinzipiell ist es natürlich so, dass die anderen das genauso sich angucken. Und auch im Fernsehen übrigens sieht man sehr oft, dass mittlerweile Posts eingeblendet werden von Sportlern, auch in anderen Bereichen, von Künstlern, von Politikern und so weiter. Und darüber gesprochen wird, was hast du dir dabei gedacht und was soll das denn jetzt und warum hast du das gemacht? Also da, die Welt geht immer mehr in diese boulevardesken Hierarchien rein. Also bin ich fest davon überzeugt. Das ist wirklich für die Leute mittlerweile das Interessante. Kann man jetzt halten davon, was man will, aber ist einfach ein Fakt.
SBS Radio am Montagabend mit einem letzten Gesprächsblock. Nach wie vor auf diesem Spaziergang mit mir, Sebastian Kaiser, Sportjournalist bei der Bild-Zeitung. Seit 1998 bis 2001 dann in Chemnitz und bis 2008 in Nürnberg, jetzt im Moment in Berlin. Ihr großes Steckenpferd sind die Olympischen Spiele, nicht wahr?
Das ist richtig, schon seit Kindesbeinen an. Ich sammle also alles, was es gibt. Wer von den Hörern was hat, was olympische Historie verkörpert, irgendwelche Sachen, die bei Olympia waren oder Medaillen oder was weiß ich nicht alles, Einmarschklamotten oder wie auch immer, Anzüge, Wettkampfanzüge und so. Bevor ihr es wegschmeißt, meldet euch bei mir, ich sammle alles.
Was machen Sie damit dann?
mein Traum, der, keine Ahnung, da mal in Erfüllung gehen wird, ist irgendwann mal so eine Art Museum zu haben. Ne? Also und da so ein paar olympische Sachen auszustellen. Also ich habe auch schon viel zu Hause, von dem in Bronze gegossenen Olympiastadion von Seoul 1988 über Trainingsanzüge, über tatsächlich auch Wettkampfkleidung, also blaues Dress und weiße Hose, was DDR-Sportler damals trugen, bis hin zu, ja, Erinnerungsmedaillen, die Sportler bekommen haben und so. Und meine Erinnerungsmedaillen, die ich bekommen habe bei Olympia, natürlich sind natürlich auch dabei. Also da gibt's schon einiges an Souvenirs und an Sachen, die man sich da aneignen kann und ersteigern kann.
Sind da auch wertvolle Stücke mit dabei?
Dafür fehlt mir leider Gottes das Kleingeld. Also wenn ich, sage ich mal, Millionär wäre, dann würde ich auch locker 25.000, 30.000 Euro für eine olympische Medaille, für eine richtige raushauen. Also da gibt es gerade in Amerika sehr, sehr viele, die Olympiamedaillen schon in eBay eingestellt hatten. Und auch, was dann tragische Geschichten oft sind, Osteuropäer, Kubaner, die eben aus purer Geldnot ihre Olympiamedaillen dann verkaufen. Das zerreißt einem dann, wenn man so Olympia-Fan ist wie ich, zerreißt einem das Herz, weil das ist das Größte, was die in ihrem Leben geleistet haben. Dafür haben die Jahre drauf hingearbeitet und dann haben die kein Geld, sich ein Brot zu kaufen und müssen im Grunde genommen sehen, dass sie irgendwo ihre Olympiamedaille veräußern. Das ist schon heftig. Und aber auch das sind Schicksale, die hinter so eBay-Angeboten dann stehen. Aber wie gesagt, da reden wir echt von zigtausenden Euro. Und das so verdient man auch als Bildredakteur nicht, dass man sich das leisten kann.
Ihre Lieblingsdisziplin?
Tatsächlich Tennis. Also wirklich, mein Lieblingssport ist Tennis schon seit klein auf. Ich bin praktisch ein echtes Boris-Kind. Nicht Bootsverwandt. Aber ich bin wirklich in dem Jahr mit Wimbledon, mit Boris 1985 aufgewachsen und habe da angefangen mit Tennis gucken und auch die Leidenschaft, habe das dann auch wirklich die Jahre dann verfolgt und bin natürlich mega stolz, dass ich alle die damals gespielt haben, in der Zwischenzeit Männlein wie Weiblein irgendwie kenne. Außer Steffi Graf, die fehlt mir noch in meiner Sammlung, aber ich habe jetzt gerade hier Interview mit Andrew Agassi gemacht und so. Also das sind Erlebnisse, dass man die man wirklich als Kind gesehen hat, dass man die jetzt im Laufe der letzten Jahre halt alle trifft. Das ist schon ein wahnsinnig tolles Erlebnis und das ist richtig geil und das macht richtig viel Spaß. Kleine Episode am Rande. Boris ist ja an Laim geboren und meine Großeltern sind aus der DDR abgehauen. Und wo haben sie sich niedergelassen? In Laimen. Und demzufolge kenne ich auch in Laimen jeden Quadratzentimeter, habe auch in Laim geheiratet, was jetzt allerdings dann mit schon meiner kranken Großmutter zusammenhing. Also hat jetzt nicht mit Boris zu tun, aber wir haben im selben Rathaus geheiratet, im selben Zimmer. Das war also wirklich purer Zufall. Und also die Verbindung zu Laim und demzufolge aus zu Boris wurde dann immer, zumindest mental, immer enger. Aber ich mache auch Radsport sehr gerne. Ein Riesensport, richtig toll. Tour de France, das Größte, was es gibt. Ein tolles Ereignis, macht riesig Spaß, sehr, sehr anstrengend. Genau wie auch Tennis jetzt, wenn man in Australien ist, wo man eben dann 16 oder 17 oder 18 Stunden Tage hat aufgrund der Zeitverschiebung. Aber Tour de France, genauso wahnsinnig geil, richtig tolles Wetter an 20 von 22 Tagen oder 28 Tagen, die man dann insgesamt unterwegs ist. Und das macht super, super gute Laune.
Sie haben Familie?
Eine Frau, also keine Kinder, aber eine Frau, genau.
Und das verträgt sich, dass viele reisen etc.?
Sie ist auch Sportjournalistin, insofern ist das easy going. Sie weiß, um was es geht und sie ist eher der Fußballpart. Also sie kennt jeden Pups, den Cristiano Ronaldo irgendwo lässt und beschäftigt sich damit. Und ja, insofern ergänzt sich das schon sehr, sehr gut.
Okay, und jetzt weg vom Sport, weg vom Reisen. Haben Sie sonst noch Zeit für ein Hobby, für Interessen?
Man sagt immer so schön, das Beste ist, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann und damit Geld verdient. Das ist bei mir tatsächlich der Fall. Also eben viele, viele Dinge, die in den Beruf mit reinspielen, sei es die Olympialeidenschaft, sei es meine Statistikleidenschaft. Ich habe von Kindesbein an Statistiken, damals mangels Computer und das gab es ja alles noch nicht mit Laptops und mit Handys und das gab es ja in den 80ern alles nicht. Alles mit Hand noch erarbeitet, geschrieben und so. Und diese Leidenschaft ist bis heute geblieben und Erstellung von Datenbanken über bestimmte Themen. Also da gibt's so viel, und das ist im Grunde genommen tatsächlich mein Hobby. Aber ansonsten gehe ich auch gerne auf Konzerte. Da ist natürlich Berlin der perfekte Ort, weil alle kommen nach Berlin. Wenn ich immer auf dem Parkplatz stehe und gucke, Mensch, wo kommen die überall her? Dann sage ich immer, schöne Heimreise die nächsten 500 Kilometer. Ich bin in einer Viertelstunde zu Hause, und das ist immer ein erhebendes Gefühl, manchmal besser als das Konzert selber.
Australien, was sind so Ihre Gedanken, was halten Sie von diesem Land?
Ein super Land, was man von den Bildern her kennt. Ich kenne jetzt leider nur diesen Fleck hier, Melbourne, aber Ayers Rock, auch Queensland und so weiter und so fort. Also auch die anderen Küsten da mit Sydney, mit Perth. Also da gibt es so viel tolle Bilder, die man schon im Fernsehen oder in Zeitungen gesehen hat. Da sind ja auch viele Sportereignisse schon gewesen und so weiter. Mit Sicherheit toll, hat eine unheimliche Faszination. Finde ich richtig, richtig klasse. Und Melbourne ist eine wunderschöne Stadt. Also das ist wirklich ein Fleckchen, wo man sich auch tatsächlich vorstellen kann zu wohnen. Also das ist echt eine Geschichte, wo ich sagen würde, im Winter kann ich mir durchaus vorstellen, zum Beispiel beim Geld, dass ich sage, im Oktober lass Deutschland Deutschland sein. Wir sehen uns im Mai wieder und verbringe den Winter hier, weil es wirklich toll ist, also den europäischen Winter halt hier verbringen. Ansonsten, es ist natürlich von der Historie her und wie die Leute sein sollen, so viele Australer kenne ich ja nicht, wird es natürlich auch wie in jedem anderen Land auch Unterschiede geben. Ne? Also die Australier, wer das Buch von Jelena Dokic gelesen hat, die ja eine Autobiografie geschrieben hat, wo sie über ihren gewalttätigen Vater auch spricht, wie sie gefoltert, misshandelt wurde und so weiter und so fort. Und die sind ja aus Jugoslawien gekommen in den 90er Jahren. Und wie die dann über den Rassismus der Australier in dem Buch, wie sie über den Rassismus der Australier in dem Buch schreibt, das ist schon eine Geschichte, die ich jetzt so nicht erwartet hätte in dieser Deutlichkeit. Ne? Und so wie sie es beschreibt, ist die Familie Dokic da auch kein Einzelfall gewesen. Ne? Wie sie als Kind da gemobbt wurde von den australischen Kindern. Auch neidvoll gemobbt wurde, weil sie eben mit 11 Jahren die beste U14 U14-Spielerin war Australiens. Ne? Also das sind schon Sachen, die haben mich dann schon gewundert. Aber wie gesagt, ich kann es eben selber nicht beurteilen, weil ich eben jetzt hier nicht lebe und jetzt keine rassistischen Australier kennengelernt habe. Ich weiß, dass es ein sehr leidenschaftliches Volk ist. Das muss man sagen. Es ist ein Volk, das gerade im Sport unheimlich den Sport lebt, den Sportler anfeuert, unheimlich Krawall macht. Das ist immer eine tolle Atmosphäre. Night Session Australian Open ist das Beste, was es gibt. Eines der Großereignisse des Weltsports insgesamt für mich, finde ich gigantisch. Und lebt von den australischen Zuschauern. Und ansonsten, wie gesagt, auch Olympia 2000 in Sydney war zum Beispiel so ein Aha-Erlebnis, wo eben da im Vorfeld diese Aborigine-Diskussion war. Wie geht Australien mit den Aborigines um? Haben die Australier inzwischen kapiert, dass das nicht ihr Land ist, sondern dass das im Grunde genommen das Aborigines-Land ist? Das sind aber Sachen, die kann man aus Europa schlicht und einfach schlecht kontinuierlich verfolgen. Wenn wieder mal ein Artikel kommt oder ein Fernsehbericht kommt, dann schaut man sich das an, dann interessiert einen das auch. Aber um da jetzt wirklich am Ball zu bleiben, ich glaube, das fällt selbst in Australien schwer. Und das ist wirklich ein Prozess, den Leuten mitzugeben, dass das eben wirklich hier andere Leute sind, die ursprünglich mal dieses Land bevölkert haben.
Wunderbar. Sebastian Kaiser, vielen, vielen Dank für dieses Interview und weiterhin einen wunderschönen Montagnachmittag in Melbourne. Wir wurden mehrfach unterbrochen vom, was ist das, Signalhorn oder jedenfalls eine Hupe oder sowas von diversen Fähren, die da unterwegs sind. Ist ein schönes Bild, das sich da bietet, nicht am Yarra?
Traumhaft. Ich wohne da oben im Eureka Tower, im 54. Stock. Das höchste Gebäude Melbournes, habe ich mir sagen lassen. Da schaut man wunderschön auf die Stadt. Wenn ich dann irgendwann kurz vor der Heimfahrt bin, dann werde ich auch nochmal auf das Skydeck hochgehen. Also es hat was, es hat was.
Wunderbar. Tschüss dann.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Auf der Suche nach einem guten Kinderbuch? Wertvolle Tipps finden Sie im Podcast Abenteuer lesen. Jede Woche neu.